Ich möchte mit euch wieder ein Wort Jesu teilen, und zwar Jesus in der Bergpredigt. Spricht ja viele verschiedene Gedanken an, die sehr wichtig sind für uns. Vor allem sind es Gedanken oder beziehungsweise Worte, die er ja an seine Nachfolger richtet. Das heißt, Worte, die an uns gerichtet sind. Und zwar, ich lese hier in den Seligpreisungen, Matthäus-Evangelium, Kapitel 5, lese ich den Vers 6. Selig sind, die da hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Wir haben schon in vergangenen Stunden über die vorhergehenden Seligpreisungen gesprochen. Die erste Seligpreisung, wo es darum geht, im Vers 3, selig sind, die da geistlich arm sind. Damit sind nicht nur die Armen, materiell Armen angesprochen, sondern die geistlich arm sind. Da steht ja nicht materiell arm, sondern geistlich arm. Das heißt, Menschen, die sich vor Gott bedürftig fühlen, die sind die angesprochen. Und es ist schön und gut, sagt Jesus, wenn wir uns hier vor Gott bedürftig fühlen und bedürftig bleiben und immer wiederum erkennen, wir brauchen noch mehr von Gott. Die zweite Seligpreisung heißt ja, selig sind ihr da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Sicher ist nicht nur das Leid angesprochen hier, das Menschen zu tragen haben, weil sie krank sind oder sonst irgendein Leid zu tragen haben. Natürlich gilt das auch in dieser Richtung, denn wir dürfen alle zu Gott kommen. Und zwar alle, die mühselig und beladen sind. Aber in erster Linie spricht Jesus hier auch die an, die leiden unter der Sünde, unter den Fehlern, die sie gemacht haben. Und die zu Gott kommen und um Vergebung bitten. Und es heißt, sie sollen getröstet werden. Eben durch die Gnade Gottes. Und die weitere Seligpreisung, die wir in Vers 5 haben, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Damit ist hier eine besondere Charaktereigenschaft Gottes auch angesprochen, und zwar die Sanftmut, die Jesus an den Tag gelegt hat und die der Geist Gottes auch uns schenken kann in der Wiedergeburt. Nicht? Also gehört, die Sanftmut gehört auch zur Geistesfrucht dazu. Also, aber das ist das, was Gott uns schenkt in Gnaden. Und die heutige Seligpreisung, über die wir heute sprechen, die hat ja mit etwas zu tun, das uns an und für sich sehr bekannt ist. Und zwar vom Säuglingsalter an schon ist uns Hunger und Durst ein Begriff. Ich meine, wenn auch der Säugling das nicht begreift, aber er fühlt den Hunger, nicht? Und er schreit sozusagen oder beginnt zu schreien, ich bin hungrig und man muss ihm etwas geben oder ich bin durstig. Also tatsächlich, das sind Gefühle, die uns vom Säuglingsalter an bekannt sind. In unseren Breiten, in den sogenannten Wohlstandsländern, da ist Hunger und Durst nicht so sehr ausgeprägt, weil ja wir unseren Hunger oder unseren Durst schon, wo das schon gestillt wird, bevor überhaupt noch Hunger aufkommt oder bevor überhaupt noch der Durst aufkommt, wird schon dieses Hungergefühl und Durstgefühl sozusagen gestillt. Aber wenn wir an die dritte Welt denken, an Menschen denken, die, wenn wir jetzt auch immer wieder, hört man dann auch noch von Haiti, dieses Erdbeben, das am Beginn des Jahres gewesen ist und wo bis heute die Menschen, obwohl dort Hilfe angekommen ist, aber immer noch sehr, sehr leiden, auch Hunger und Durst haben. Und in verschiedenen anderen Ländern, wo es wirklich an allem mangelt und wo Mütter nicht wissen, was sie den Kindern geben sollen und wo Kinder auch an Hunger sterben. Die Not in dieser Welt ist sehr groß. Aber Jesus, wenn er hier in der Seligpreisung vom Hunger spricht und vom Durst spricht, da meint er nicht Hunger nach Brot oder Durst nach Wasser, sondern Hunger und Durst nach der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist an und für sich ja den ersten Menschen ins Herz gegeben worden. Also für unsere ersten Menschen, für Adam und Eva, war es vor dem Sündenfall, war Gerechtigkeit selbstverständlich. Sie haben in Gerechtigkeit gelebt. Eben, Gerechtigkeit hat ja etwas auch mit Recht und mit Ordnung zu tun. Gottes Recht, Gottes Ordnung, das uns ja in den Geboten gegeben worden ist, das hat eine besondere Bedeutung. Und dieses Recht, das uns sozusagen von Gott gegeben worden ist in den Geboten, und Gott steht zu diesem Recht. Im Psalm Kapitel 11, im Psalm 11, Vers 7 lese ich, Psalm 7, Vers 11. Entschuldigung, umgekehrt, Psalm 11, Vers 7, wollte ich sagen, Psalm 11, Vers 7, da heißt es, denn der Herr ist gerecht und hat Gerechtigkeit lieb. Also in diesem kurzen Vers wird schon zum Ausdruck gebracht, und so haben wir manche andere Verse, die das auch unterstreichen. Gott ist der, der ein Gott der Ordnung ist, ein Gott des Rechtes ist, Gott, der Ordnungen mitgegeben hat. Ordnung und Disziplin bringen auch für den Menschen Sicherheit, bringen Leben, bringen Glück. Unordnung hingegen bringt Unsicherheit, führt letzten Endes sogar zum Schaden oder letztlich sogar zum Tod. Siehe der Straßenverkehr. Nicht, wenn wir eine Straßenverkehrsordnung haben, die ja einen Sinn macht, nicht, dass man weiß als Autofahrer oder auch als Fußgänger oder als Radfahrer, dass man weiß, wie man sich im Straßenverkehr verhält. Und wer sich an diese Straßenordnung hält, das heißt, und wenn sich alle daran halten würden, würde es ja kaum Unfälle geben. Ja, es sei denn, dass aus Glatteis oder aus technischen Mängeln bei Fahrzeugen das eine oder andere passieren kann. Aber in den meisten Fällen der Unfälle ist Übertretung dieser Verkehrsordnung der Grund, warum es zu Unfällen kommt. Wie gesagt, Unordnung bringt Unsicherheit, bringt letzten Endes Schaden und sogar führt zum Tod. Aber dieses Thema Gerechtigkeit geht ja eigentlich durch die ganze Bibel hindurch. Heute haben wir das angesprochen gehabt, auch in der Sabbatschule. Die Gerechtigkeit bzw. das Recht, nachdem der Mensch hungert von Natur aus, das ist sein eigenes Recht. Das ist an und für sich sehr egoistisch belegt. Nicht, dass er sagt, ich möchte zu meinem Recht kommen und ich kämpfe für das Recht. Und interessanterweise, dass die Gerichte beschäftigt sind, ja, dass sie oft also ein Prozess nach dem anderen gehen. Und es geht immer wiederum um das eigene Recht. Da geht es vielleicht um Eigentumsdelikte oder auch um Verbrechen. Immer wiederum versucht der Mensch zu seinem Recht zu kommen und versucht das hier durchzudrücken. Nicht? Und der eine oder andere fühlt sich benachteiligt oder meint, er hat zu wenig Lohn bekommen und so weiter und versucht das durchzudrücken. Jeder möchte zu seinem Recht kommen. Jesus meint aber nicht diese menschliche Gerechtigkeit, dieses egoistische Recht. Sicherlich, ich meine, an und für sich gibt es auch ein Recht, dass jemand leben kann, dass jemand einen gerechten Lohn bekommt. Auch die Bibel unterstreicht das. Aber wenn Jesus hier von einer Gerechtigkeit spricht, spricht er von göttlicher Gerechtigkeit. Wie gesagt, den ersten Menschen ist diese Gerechtigkeit ins Herz gelegt worden, aber auch vorgelegt worden. Wenn wir lesen im Schöpfungsbericht, da wird gleich das berichtet. Und zwar 1. Buch Mose, Kapitel 2, da haben wir dieses erste Gesetz, das Gott hier den Menschen gegeben hat. 1. Mose, Kapitel 2, die Verse 15 bis 17 lese ich. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach: Du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Ein sehr klares Gebot, das Gott den ersten Menschen sozusagen mitgegeben hat. Der Mensch hat das Recht, sich frei im Paradies zu bewegen, durfte hingehen, wo er wollte, durfte sich niederlassen, was er wollte, durfte die Früchte aller Bäume essen, bis auf die Früchte eines Baumes. Dazu hat sozusagen der Mensch kein Recht gehabt. Sollte er sich aber vergreifen an dieser verbotenen Frucht, hat das rechtliche Folgen. Und zwar, das bedeutet den Verlust des Paradieses, ja, nicht nur das, sondern auch der Verlust des Lebens. Vor allem der Verlust, es geht um den Verlust des ewigen Lebens, das Gott an und für sich den Menschen ja geschenkt hat im Paradies. Er sollte ja ewig, für ewig leben. Aber genau so ist es gekommen, wie befürchtet. Eben, der Mensch, er hat sich anders entschieden. Und weil sich der Mensch hier vergriffen hat, hat er das Paradies verloren und auch das Leben verwirkt. Er ist sterblich geworden. Der Tod kam in die Welt. Heute in der Lektion haben wir ausführlich darüber gesprochen. Viele Menschen haben natürlich heute Mühe, so eine strenge Bestrafung als gerecht anzusehen, weil man meint, wegen einer Frucht, wegen einer Frucht, die man da sozusagen verbotenerweise genommen hat, so eine strenge Bestrafung. Die Todesstrafe wegen einer Frucht. Doch die Frucht war in Wirklichkeit nur vordergründig. Sicher, die Frucht war nicht giftig, denn sonst wären ja sie gleich gestorben. Die Frucht war nicht giftig. Aber hier sollten sie unter Beweis stellen, dass sie Gott gehorsam sind. Aber sie haben sich hier, wie die Versuchungsgeschichte hier zeigt in der Bibel, sie haben sich versuchen lassen. In 1. Mose Kapitel 3, wir kennen diese Stellen sehr gut, ich lese hier ab Vers 1 bis Vers 6. Und die Schlange war listiger als alle Tiere auf der Erde, die Gott, der Herr, gemacht hatte, und sprach zu dem Weib: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach das Weib zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zum Weib: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und das Weib sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass es eine Lust für die Augen wäre, und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. An und für sich ist diese Geschichte im Telegrammstil geschrieben, ganz kurz, aber sehr inhaltsreich. Eva stand hier zwischen zwei widersprüchlichen Aussagen. Gott sagte, iss nicht von dieser Frucht, sonst musst du sterben. Und die Schlange, genau das Gegenteil. Du kannst essen, du darfst essen. Du wirst nicht sterben. Keineswegs, wird extra noch unterstrichen. Auf keinen Fall, du wirst nicht sterben. Sondern du wirst sogar Gott gleich sein. Du kannst nur gewinnen. Du kannst aufsteigen. Aber zwischen den Zeilen kann man herauslesen, dass Satan versucht hat, Eva zu zeigen, siehst du, du glaubst, dieser Schöpfer, dieser liebe Gott, der ist so lieb zu euch, der ist sie gar nicht so lieb zu euch. Der möchte euch das Beste vorenthalten. Er möchte, dass ihr ganz klein, ganz niedrig, ganz abhängig bleibt. Und so hat Eva diese Botschaft der Schlange auch verstanden. Sie verlor das Vertrauen zu Gott. Und das war eigentlich die Sünde. Nicht so sehr die Frucht. Aber sie hat sich hier, ja, betrügen lassen. Sie vertraute statt Gott, vertraute sie Satan und der Lüge. Gott war absolut im Recht. Und er urteilt völlig korrekt. Obwohl sehr viele Menschen hier Schwierigkeiten haben, weil immer wiederum höre ich auch das Argument, dass man sagt, ja, diese ersten Menschen, die waren doch wie Kinder. Die haben ja keine Ahnung gehabt von einer Versuchung. Und außerdem, wenn man jemand sagt, wenn man einem Kind sagt, du, da ist etwas drinnen, da darfst du nicht hineinschauen, oder da gibt's etwas, das darfst du nicht angreifen. Das macht erst interessant. Ja, als Jugendlicher, da haben wir oft uns die Frage gestellt, da gibt es Jugendverbotfilme. Was wird da gezeigt, was wir als Jugendliche oder als Kinder nicht sehen dürfen? Tatsächlich, das hat das erst interessant gemacht. Wir möchten gern wissen. Wir möchten gern, vielleicht kann man irgendwie doch hinein ins Kino oder kann man sich so etwas anschauen, was an und für sich für uns verboten ist. Oder wenn die Eltern gesagt haben, greif die Zigarette nicht an und hab nichts zu tun mit Alkohol. Was ist das? Die Erwachsenen, die dürfen und wir nicht. Ich möchte auch. Aber wir übersehen, dass bei Adam und Eva das nicht der Fall war. Wir können sozusagen Adam und Eva nicht mit Kindern vergleichen oder mit uns Menschen vergleichen. Wir haben heute in der Sabbatschule darüber gesprochen. Uns ist schon diese Neigung hin, etwas Verbotenes zu tun, ins Herz gelegt. Wir kriegen schon lange Ohren große Augen, nicht? Und uns läuft das Wasser im Mund zusammen. Wir möchten gern das oder jenes, was vielleicht verboten ist. Adam und Eva, sie hatten keine Art hier Versuchung in sich, von sich aus sozusagen diese Neigung hin zur Sünde. Die ist sozusagen von außen an sie herangetragen worden. Aber sie sind dieser Versuchung dann doch erlegen. Gott ist nicht nur gerecht und er liebt nicht nur Gerechtigkeit, sondern Gott ist auch Liebe. Und Gott ist Barmherzigkeit. Gott fand einen Weg, gerecht und gnädig zu sein. In seiner Gerechtigkeit musste er den Menschen, ja, aus dem Paradies vertreiben. Und aus seiner Gerechtigkeit heraus ist der Mensch auch sterblich geworden. Aber in seiner großen Liebe und in seiner großen Gnade öffnet er uns wieder einen Weg ins Paradies zurück. Und er schenkt uns das ewige Leben durch das Opfer Jesu. Das sagt die Bibel. Gott sei Dank. Die Sünde hat uns ins Verderben, in den Tod gerissen, den Tod gebracht. Wie Römer Kapitel 6, Vers 23. Wir werden in der Lektion ja noch das genauer besprechen. In den zukünftigen Sabbaten werden wir das Kapitel 6 dann genauer noch studieren. Römer Kapitel 6, da heißt es dann am Schluss des Kapitels, Vers 23, denn der Sünde Sold ist der Tod. Mit anderen Worten, die Folge der Sünde ist der Tod. Nicht, dass Gott sozusagen uns das als Strafe gegeben hat, sondern letzten Endes ist das eine Folge. Eine Folge dessen, weil sich der Mensch getrennt hat von der Quelle des Lebens. Die Quelle des Lebens ist Gott. Und wenn ich mich von der Quelle des Lebens trenne, ist automatisch das der Tod. Aber Gott sei Dank, die Gabe Gottes ist ja, so geht der Vers ja weiter, die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Da wird jetzt von dieser Gnade Gottes gesprochen, die uns Gott anbietet durch Jesus Christus. Gott hat unsere Ungerechtigkeit von uns genommen. Und er schenkt uns jetzt die Gerechtigkeit, und zwar die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Meine Gerechtigkeit, kommt immer zu kurz. Unsere menschliche Gerechtigkeit, die reicht nicht aus, um vor Gott bestehen zu können. Und der Apostel Paulus ist es, der, das haben wir auch schon in der Lektion studiert, Römer Kapitel 3, da wird das angesprochen. Römer Kapitel 3, die Verse 21 und 22. Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Vor Gott gilt nur eine vollkommene Gerechtigkeit. Und diese vollkommene Gerechtigkeit, die schaffen wir Menschen nicht. Ja, ich meine, wir könnten sagen, theoretisch gesehen, wenn jetzt Gott sagt, du müsstest alle Gebote von A bis Z einhalten. Und wenn ich das mit der Hilfe Gottes schaffen würde, von heute auf morgen wirklich vollkommen im Gehorsam zu leben. Was mache ich mit den Fehlern der Vergangenheit? Die kann ich nicht abarbeiten. Auf den Gehorsam, auf das Befolgen der Gebote Gottes bekomme ich keine Pluspunkte. Dass man sagen könnte, wie das in der Schule ist. Nicht, dass man sagt, eine Prüfung sehr gut bestanden, und wenn ich die nächste Prüfung verhau, ja deshalb muss ich die Klasse nicht wiederholen. Nicht also, weil ich habe ja eine positive Prüfung. Und das hebt sozusagen die negative im gewissen Sinn fast auf. Naja, also ich kriege dann zwar keinen Eins ins Zeugnis, wenn es nur zwei Prüfungen gibt. Aber wenn ich die eine auf einen Einser schreibe und die nächste auf einen Fünfer, ja, zumindest schaut es positiv aus. So geht es nicht. Gott erwartet, dass seine Gesetze befolgt werden. Von A bis Z. Und ich kann durch das Befolgen der Gebote nicht gerettet werden. Das schreibt der Apostel Paulus hier auch im Römerbrief. Deshalb, ich kann nicht gerettet werden als sündiger Mensch. Adam und Eva, sie hätten es in der Hand gehabt. Sie hätten durch ihren Gehorsam im Paradies bleiben können. Noch einmal, Gott erwartet eine vollkommene Gerechtigkeit, aber Gott schenkt sie uns durch Jesus Christus. Jesus, er schenkt uns diese Gerechtigkeit, mit der ich vor Gott bestehen kann. Also das ist die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Wie wir essen und trinken müssen, um leben zu können, so brauchen wir für das ewige Leben die Gerechtigkeit, das heißt diese vollkommene Gerechtigkeit oder diesen vollkommenen Gehorsam. Und Jesus, er hat diese vollkommene Gerechtigkeit vollbracht, diesen vollkommenen Gehorsam den Geboten Gottes gegenüber, in völliger Übereinstimmung mit dem Willen des Vaters, in völliger Übereinstimmung mit dem Willen der Gebote Gottes. 1. Petrusbrief, Kapitel 2, da lese ich, 1. Petrusbrief, Kapitel 2, den Vers 22. Da wird gesagt, er, also von Jesus ist die Rede, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, Jesus ohne Fehler, er hat perfekt die Gebote Gottes gehalten. Und dieser Gehorsam, den Geboten Gottes gegenüber, das ist die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und diesen Gehorsam schenkt uns Gott in Gnaden. Die Gerechtigkeit Jesu Christi. Im Johannesevangelium, da sagt Jesus selber von sich, Johannesevangelium, und hier lese ich im Johannesevangelium Kapitel 8, Johannesevangelium Kapitel 8, es ist der Vers 46, da sagt Jesus zu den Menschen, wer von euch kann mich eine Sünde zeigen? Ist jemand da, der sozusagen mich irgendeiner Sünde überführen könnte? Ja, man hat zwar, als man Jesus dann verurteilen wollte, einen Fehler gefunden. Er macht sich zum Sohn Gottes. Er stellt sich Gott gleich. Das ist eine Gotteslästerung, haben sie gesagt. Aber Jesus hat mit Recht gesagt, ich bin der Sohn Gottes, denn er ist es auch. Er ist der Sohn Gottes, war der Sohn Gottes. Damit, er hat keinen Fehler gemacht. Dadurch, weil Jesus ohne Sünde war und ohne Sünde gewesen ist, dadurch konnte er unsere Schuld auf sich nehmen und für unsere Schuld bezahlen. Und im 1. Petrusbrief, im Kapitel 1, lese ich weiter, 1. Petrusbrief, da wird das von Petrus hier schön gezeigt, was uns frei macht vor Gott. 1. Petrus, Kapitel 1, die Verse 18 und 19. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Jesus, der allein unschuldig war, ohne Sünde war. Und er allein konnte uns wieder vor Gott gerecht machen. Wenn wir das glauben, dass Jesus, der Gerechte, sein Leben für uns gegeben hat und uns seine Gnade, seine Gerechtigkeit schenkt, dann werden wir gerecht vor Gott. So sagt das die Heilige Schrift. Jesus legt uns in der Bergpredigt auch etwas ans Herz, und zwar lese ich im 6. Kapitel, Matthäus Evangelium, Kapitel 6, Vers 33. Für uns auch ein bekannter, sehr bekannter Vers. Matthäus Evangelium, Kapitel 6, Vers 33. trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Auch hier ist wieder von der Gerechtigkeit die Rede. Die Gerechtigkeit eben, die vor Gott gilt. Die Gerechtigkeit, die durch den Glauben an Jesus Christus kommt. Die Gerechtigkeit, die Jesus erfüllt hat. Die mir sozusagen zugesprochen wird. Und mit der kann ich bestehen. Das Trachten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit kann gar nicht intensiv genug sein. Danach sollte uns nach den Worten Jesu hungern und dürsten. Das sollte der Mittelpunkt unseres Lebens sein. Wir Menschen sind natürlich immer in Gefahr, uns mehr um Essen und Trinken Sorgen zu machen und um Essen und Trinken zu hungern. Und deshalb legt ja Jesus uns vor und sagt, bitte beschwert eure Herzen. Wir kennen diesen Vers, Lukas Evangelium Kapitel 21, im Vers 34 lese ich da, hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden. Luther drückt es aus mit Fressen und Saufen, also damit meint er eben, oder auch Jesus meint auch, dieses Übermäßige, und dass das sozusagen Essen und Trinken die Hauptsache eures Lebens ist. Und dann fügt er noch hinzu, und die tägliche Sorgen. Und womöglich kann es passieren, dass man sich so sehr mit diesen irdischen Dingen beschäftigt und dass man abgelenkt ist und übersieht, dass man Gefahr läuft, sozusagen sich um das Reich Gottes und um diese Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, zu bemühen. Und auch als Gläubige können wir da in Gefahr kommen, dass wir uns auch um das, was sozusagen unser Leben hier betrifft, natürlich müssen wir arbeiten für unser tägliches Brot und müssen uns auch Sorgen machen, dass wir etwas haben für unsere Kinder, selbstverständlich. Aber es sollte nicht, nachdem wie Jesus das sagt, nicht die Hauptsache sein. Denn Jesus sagt ja, all das, was ihr nötig habt, das wird euch zufallen. Aber dennoch, der Mensch ist sehr angetan, sehr in Sorge, eben sich zu sorgen für Essen und für Trinken, für Besitz, für eine gute Stellung, für ein Ansehen in dieser Welt. Und dabei geht oft die Sorge nach dem Reich Gottes, die Sorge nach dem ewigen Leben unter. Doch Jesus, er verspricht, dass uns alles gegeben wird, was wir brauchen. In der Seligpreisung verspricht Jesus, wenn ihr nach dieser göttlichen Gerechtigkeit hungert und dürstet, dann werdet ihr satt werden. Das heißt, Gott ist nicht der, der sich bitten lässt, sondern der reichlich gibt, der eben uns seine Gerechtigkeit schenkt, wenn wir nur Verlangen haben danach, wenn wir nur wünschen, dass wir gesättigt werden mit dieser Gerechtigkeit Jesu Christi, damit wir bestehen können im Gericht Gottes. Alles hat Gott getan, damit wir vor Gott bestehen können, Gott sei Dank. Wir werden satt werden, so sagt Jesus, wenn wir nach dieser Gerechtigkeit hungern und dürsten. Aber wir werden auch, wenn wir diese Gerechtigkeit im Glauben annehmen, wir werden uns auch selbst bemühen nach der Gerechtigkeit und werden sozusagen aus Liebe zu Gott gern auch den Willen Gottes tun. Wir werden in der Heiligung Fortschritte machen mit der Hilfe Gottes. Der liebe Gott wird uns helfen dabei. Wer will nicht hier auf dieser Welt wahres Glück haben und glücklich sein und froh sein und Hoffnung haben auf die Ewigkeit und dann auch sicher sein, dass Gott uns die Ewigkeit schenkt und tatsächlich in Ewigkeit mit Gott verbunden sein dürfen und in Verbundenheit auch mit unseren Lieben. Greifen wir wie ein Hungriger nach Brot, wie ein Durstiger nach Wasser, nach dieser uns angebotenen Gerechtigkeit Jesu Christi. Und der liebe Gott, er wird uns reich beschenken und wird uns dann auch diese Gewissheit schenken, dass wir gerecht sind vor Gott. Nicht aus uns heraus, sondern weil Gott es uns schenkt und aus Liebe schenkt. Und wir wollen in Liebe und in Dankbarkeit diese Gerechtigkeit auch annehmen. Amen. Unser lieber treuer Vater in dem Himmel, im Namen Jesu rufen wir zu dir und sagen dir Dank für dein Wort, das wir immer wiederum hören und studieren dürfen. Habe Dank, o Vater im Himmel, dass du ein Gott der Liebe und der Barmherzigkeit bist, dass du nicht nur Gesetz und Gerechtigkeit bist, sondern dass du auch der Gott der Liebe bist und dass du einen Weg gefunden hast für uns Sünder, dass du dich unser erbarmst, dass du deinen Sohn uns geschenkt hast zu unserer Errettung. Herr Jesus, wir sagen dir Dank, dass wir an dich glauben dürfen, dass wir dich kennengelernt haben, dass wir in deinem Wort lesen dürfen von dieser großen Gnade, die du uns schenken möchtest und dass wir durch deine Gerechtigkeit vor dem Gericht und vor Gott bestehen können. Wir bitten dich, gib, dass wir hungern und dürsten nach dieser Gerechtigkeit und du hast versprochen, dass du uns sättigen möchtest, dass du unseren Durst stillen möchtest, dass du uns diese Gerechtigkeit schenken möchtest, aus deiner Liebe und aus deiner Gnade heraus. Und wir bitten dich, gib, dass wir diese deine Gerechtigkeit festhalten, dass wir nicht auf unsere eigene Gerechtigkeit bauen, sondern dass wir unsere eigene Gerechtigkeit vergessen, sondern dass wir ganz besonders an deine Gerechtigkeit denken und glauben und sie annehmen und festhalten. Und dann haben wir auch Heilsgewissheit. Dann dürfen wir sicher sein, dass wir in deiner Hand geborgen sind, dass wir das ewige Leben haben, dass wir ja die Gewissheit haben dürfen, einmal bei dir sein zu dürfen für alle Zeit. Und dass wir dadurch, durch deine Gnade und durch deine Hilfe, den Sieg erringen werden und dass wir dann für alle Ewigkeit mit dir verbunden sein dürfen, dass wir zurück dürfen wieder ins Paradies, das unsere Ureltern verloren haben. Herr Jesus, schenk du uns deine Gnade und erhalte uns in deiner Gnade und gib, dass wir sie nie zurückweisen, sondern dass wir sie festhalten, in Dankbarkeit annehmen und dabei bleiben. Herr Jesus, entlasse du uns jetzt auch mit deinem Frieden und mit deinem Segen. Wir bitten dich auch, sei du mit all denen, die auf Urlaub sind, die krank sind, begleite du auch sie, schenk du auch ihnen deinen Segen. Wir bitten dich auch für all die, die in Katastrophengebieten leben oder die heimgesucht worden sind von schweren Unwettern. Herr Jesus, schenk du auch ihnen Gnade und schenk du Gnade, dass ihnen auch geholfen werden kann. Im Namen Jesu. Amen. Amen.